SRF Audio.
Das Tagesgespräch mit Caroline Arn.
Thomas Stocker, der hat über 30 Jahre die Abteilung Klima- und Umweltphysik der Uni Bern geleitet, bis vor knapp einem Jahr. Jetzt sind er noch 50% dort das Projekt am Abschliessen. Der hat zusammen mit einem chinesischen Forscher ein Team von 259 Forschenden geleitet, der den Bericht für das Pariser Klimaabkommen geschrieben hat. Kurz gefasst, der gilt als einer der renommiertesten Klimaforscher weltweit. Willkommen im Tagesgespräch.
Danke vielmals.
Wir reden heute über die aktuelle Klimaforschung, auch mit Blick in die USA, wo der Präsident Donald Trump Forschungsgelder streicht oder Programm stoppt. Aber zuerst schauen wir noch auf das Osterwetter. Rekordmenge an Schnee und Regen in der kürzester Zeit. Die extremen Niederschläge, das ist eine Auswirkung vom Klimawandel.
Es ist immer schwierig, ein einzelnes Ereignis, wie jetzt da, wo wir Ostern hatten, direkt in Verbindung zu bringen mit dem Klimawandel. Aber es ist klar, in einer wärmeren Welt haben wir mehr Energie in der Atmosphäre, wir haben auch mehr Wasserdampf in der Atmosphäre. Und wenn das zusammenkommt mit einer Wetterlage, wo dann eben Niederschlag passieren kann, dann kann es zu viel extremeren Ereignissen kommen. Und das ist das, was man gesehen hat. Ich würde jetzt nicht in der Lage sein, Ihnen eine Zahl zu geben. So und so viel Prozent von dem Niederschlag oder dem extremen Niederschlag ist dem Klimawandel geschuldet. Aber so Forschungen gibt es. Man wartet vielleicht ein paar Wochen und dann sollten die Zahlen draussen sein.
Letzte Woche ist auch der sogenannte Kopernikus-Bericht veröffentlicht worden. Der hat gezeigt, das letzte Jahr war das wärmste Jahr seit Messbeginn gewesen. Und auch das erste Jahr, wo weltweit die Temperatur 1,5 Grad über der vorindustriellen Zeit war. Das ist auch einmalig.
Das ist einmalig, wenn man sich einmal die Zeitspannen anschaut. Seit 1850 haben wir zuverlässige Temperaturmessungen, wo man so eine Aussage machen kann. Das heisst gleichzeitig auch, dass wir über die lange Zeit genau beobachten und das haben unsere Vorgängerinnen und Vorgänger zum Glück gemacht. Also Beobachtungen sind die Grundlage wirklich von so Diagnosen. Und es ist auch bezeichnend, dass Europa jetzt die Infrastruktur hat, um solche Berichte regelmässig zu machen.
Ihr schaut ja noch viel mehr oder viel weiter zurück in eurer Forschung. Also ihr habt Eisbohrkerne angeschaut, wie viel CO2 das es dann in der Atmosphäre hatte. Und jetzt seid ihr immer noch so einem Projekt.
Das ist richtig. Wir haben ja den Rekord können aufstellen mit dem letzten Projekt, das 2015 gekommen ist. An diesem Eisbohrkern hat man eine Klimageschichte können schreiben, die zurückgeht 800'000 Jahre. Das sind 8 vollständige Eiszeitzyklen, wo man das, was heute passiert in unserem Klimasystem, also die enorme Erwärmung, die wir haben und all die Grössen, die sich verändern, unter anderem auch der Niederschlag, können in einen Kontext, in einen Zusammenhang stellen zu den natürlichen Schwankungen über die 800'000 Jahre. Wir haben jetzt gerade einen Eisbohrkern erbohrt. Das ist im Januar, haben wir Bestätigung bekommen, dass wir in dieser Antarktis einen Punkt gefunden haben, wo wir sogar noch weiter zurückgehen können, 1,2 Millionen Jahre mindestens.
Und wie viele Eiszeiten sind denn in dieser Forschung mehr als 8?
Das Spannende eben ist, und das ist eine der grossen Fragen, die uns umgetrieben hat in den letzten Jahren, die Eiszeiten sind nicht mehr in der Periodizität von 100'000 Jahren, also in den 800'000 Jahren, haben wir etwa 8 Eiszeiten gehabt, sondern die sind etwa 2,5 Mal schneller gewesen vor 800'000 Jahren. Und warum die Eiszeiten sich verlangsamt haben und warum auch ihre Größe und Auswirkung sichtbar grösser geworden ist. Also der Meeresspiegelanstieg hat sich verdoppelt während Eiszeit, nach Eiszeitzyklen. Das ist noch unbekannt. Und dieser Frage wollen wir mit dem neuen Eis auf den Grund gehen.
Und die Erwärmung, die wir jetzt sehen, die Klimamodelle, die ihr berechnet, das ist aber einmalig. Die hat es in diesen 8 Eiszeiten nie gegeben.
Es hat Warmzeiten gegeben in den letzten 800'000 Jahren, wo näher an die Temperaturen herankommen. Aber wir werden im 20. Jahrhundert, in den nächsten 2-3 Jahrzehnten, werden wir Temperaturen erleben, die wir in diesen 1,2 Millionen Jahren nie gesehen haben.
Schauen wir jetzt in die USA. Ihr habt ja auch eure Karriere in den USA gestartet, an der Columbia-Universität. Als ich euch letzte Woche angefragt für das Tagesgespräch, hat er gesagt, ihr habt Wissenschaftler getroffen jetzt aus den USA, für die Katastrophe zu besprechen. Jetzt zitiere ich euch da. Aber da hat er nicht Klimaerwärmung gemeint.
Also da reden wir nicht von der Klimakatastrophe, sondern von einer grossen Katastrophe, die die ganze Wissenschaft betreffen wird in den USA. Das geht von den Gesundheitswissenschaften, von der Medizin über Sozialwissenschaften und selbstverständlich auch Klimaforschung, weil der Donald Trump und seine Administration hat seit einigen Jahren redet sie von sogenannter Misguided Science, also Wissenschaft, die in die falsche Richtung geht. Es ist interessant, dass eine politische Administration bestimmt, welches die richtige Richtung ist in einer Wissenschaft. Das ist natürlich völlig zuwider den Wert, wo wir seit vielen hundert Jahren hochhalten und wo eigentlich erst die Nützlichkeit von der Naturwissenschaften und der Wissenschaften überhaupt hat können entfalten.
Die USA hat ja eine wichtige Rolle in der Klimaforschung, eigentlich die führende, habe ich gelesen. Im regelmässigen Bericht vom Weltklimarat, eben, wo ihr auch mitgeschrieben und mitverantwortet habt, zum Teil, da sind die meisten Autorinnen und Autoren aus Amerika. Und auch die USA sind die wichtigsten Geldgeber. Wie würdet ihr die Bedeutung der USA beschreiben in der Klimaforschung?
Also ich sehe ja das seit 30 Jahren und es ist ganz klar, wichtige Resultate sind immer auch von den USA gekommen, vor allem in den Anfangszeiten, wo es also darum gegangen ist, die allerersten Berichte zu schreiben vom Intergovernmental Panel on Climate Change. Der erste ist rausgekommen 1990. Dort ist ganz klar die USA führend gewesen. Die haben ein Programm gehabt für Klimaforschung. Die sind sehr gut organisiert gewesen. Sie haben Forschungsstationen in der Antarktis beispielsweise. Sie haben Beobachtungssatelliten. Also, die haben natürlich eine Infrastruktur gehabt und haben sie immer noch, wo es klar ist, dass Forscherinnen und Forscher, die dort arbeiten, extrem guten Zugang haben zu den Daten und sich auch können Gedanken machen und überlegen, was die Daten uns sagen. Das ist sicher damals der Fall gewesen. Das ist heute immer noch der Fall, aber wir sind heute in einer Situation, wo wir sagen, wir sind nicht sicher, ob das noch der Fall sein wird in den nächsten 3-4 Jahren, wenn die Forschungsprojekte terminiert werden, wenn Missionen, die von der NASA geplant sind und schon in der Pipeline sind, gar nicht durchgeführt werden, wo es nicht darum geht, auf den Mars zu gehen, sondern mit der besten Technologie zurückzuschauen auf unseren Planeten Erde, wo man kann quantifizieren, was da passiert. Das ist natürlich unangenehm, das ist ein inconvenient truth, wie schon 2005 im Film von Al Gore zum Titel gehabt hat. Das ist wirklich inconvenient für die gegenwärtige Administration. Die wollen eigentlich das nicht wissen und auch nicht kommunizieren, offenbar. Aber Forschung ist natürlich weltweit, Daten sind weltweit, Beobachtungen sind weltweit. Also es ist eine sehr blauäugige und kurzfristige Entscheidung.
Wenn man noch schaut, welche Bedeutung hat die US-Klimaforschung für die Schweiz gehabt und heute?
Also, ja, ich fange bei meinem persönlichen Beispiel an. Für mich ist das eine fantastische Ausbildungsplattform gewesen. Ich habe einen grossen Teil von meinem Netzwerk damals, Anfangs 90er Jahre, können aufbauen. Man war sehr willkommen gewesen als Wissenschaftler, als junger Wissenschaftler. Es war eine extrem produktive Atmosphäre gewesen, eine offene Atmosphäre. Ich denke, für mich persönlich war das formativ gewesen. Weltweit für Klimaforschung kann man den Beitrag der USA nicht unterschätzen, weil sie haben in verschiedenen Bereichen haben sie Pionierleistungen gemacht im theoretischen Verständnis vom Klimawandel. Ich erinnere da an den Physiknobelpreis 2021, wo einer von den zwei Klimaforschenden, der eine ist aus Deutschland und der andere ist aus den USA. Das heisst, das wird tatsächlich auch von der ganzen Wissenschaftscommunity anerkannt, dass da fundamentale Forschungen gemacht werden. Auf der Beobachtungsseite ganz klar Satelliten, die vorhanden sind. Die Administration, die nationale Ozean- und Atmosphärenadministration, NOAA, das ist die führende Organisation, wo es darum geht, wenn man Daten will vom Ozean, von der Meeresbedeckung, von der Masse von Eis, die in Grönland und der Antarktis ist, aber auch von Vegetationsveränderungen, alles Informationen, die von Satelliten kommen. Europa hat die Kapazität auch, aber die Erfahrung ist natürlich viel länger da in den USA.
Jetzt habt ihr euch eben mit Kolleginnen und Kollegen getroffen. Was habt ihr erzählt? Oder über was habt ihr diskutiert?
Es ist natürlich eine enorme Verunsicherung da in dieser Community. Die USA war immer abhängig von Forschungsprojekten. Forschungsprojekte, die also die Forscherin oder der Forscher eine Idee hat, das aufschreibt in ein Projekt, das einreicht bei der National Science Foundation. Das ist der Hauptgeldgeber für Grundlagenforschung.
Und also ist wieder Nationalfonds in der Schweiz?
Das ist wieder Nationalfonds in der Schweiz, genau gleich. Einfach viel, viel grösser, selbstverständlich. Und das ist immer sehr eine kompetitive Angelegenheit gewesen. Das hat auch der Kreativität natürlich Vorschub geleistet.
Und also wer ist am besten?
Das ist eine gute Institution gewesen. Ich würde sagen, es war vielleicht nicht so effizient gewesen, weil in den letzten 15 Jahren hat man gesehen, dass die Anzahl der Forschenden, die das Projekt eingereicht haben, gewachsen ist, aber das Geld, das zur Verfügung steht, ist nicht gewachsen. Das heisst, es ist immer kompetitiver geworden und man hat am Schluss in den letzten paar Jahren ist man davon ausgegangen, dass nur eins von 10 Projekten bewilligt wird. Und es ist ja kaum so, dass 9 Projekte nicht förderungswürdig sind und das eine Projekt wird dann gefördert. Also das ist schon mal sicher eine schwierige Situation gewesen, aber jetzt stehen wir vor einer Situation, wo Botschaften von Washington kommen, wo man sagt, ja, wir werden das ganze Budget von dieser Grundlagenforschung um 70% reduzieren, wo junge Leute von dieser DOGE-Administration ins Gebäude hineinlaufen und sagen, gebt uns Zugangscode zu eurer Datenbasis. Dann haben sie durch die Projekte durchgeschaut und haben gesagt, ah, das wird terminiert, das wird terminiert. Eine totale Willkür und eine totale Unsicherheit. Ein Beispiel kann ich sagen, da ist ein Projekt terminiert worden oder gestoppt worden, weil es irgendwo in einem Kapitel, wo man sich als Forscher muss darüber auslassen muss, was hat das noch für eine weitergehende Wirkung, meine Forschung, hat jemand gesagt, ja, um die Wirkung zu vergrössern, tun wir vorschlagen, eine kleine Sommerschule jeden Sommer zu organisieren und man möchte dort junge Leute aus der Highschool reinbringen, und zwar aus allen Schichten, um denen den Wert der Wissenschaft und die Begeisterung für die Naturwissenschaft in diesem Thema wecken. Ja, das ist dann uminterpretiert worden. Das ist ein Effort, wo Richtung Diversity geht. Also das, was die Trump-Administration will killen. Völlig absurde, haltlose Entscheidungen, die natürlich eine riesige Verunsicherung darstellen. Im konkreten Fall jetzt unsere Zusammenarbeit mit amerikanischen Kollegen. Unsere Kollegen wissen nicht, ob sie an einem Expeditionsprojekt mitmachen können oder nicht, wo sie eigentlich einen Entscheid schon hätten sollen haben und wo man will, in diesem Sommer auf einem Gletscher in den USA erbohren. Die haben keine Ahnung, wie sie jetzt mit dieser Situation umgehen sollen. Das ist schon mal das eine. Aber das andere, noch viel dramatischer, ist, dass sie selber ihre eigene Situation nicht mehr einschätzen können, ob sie überhaupt noch in den nächsten paar Wochen eine Stelle haben. Das muss man sich einmal vorstellen.
Und es geht auch gegen die Klimaforschung als Ganzes. Also das ist auf der schwarzen Liste quasi wie eben Diversity oder andere Themen. Also nicht nur, wenn es etwas von Diversity in der Klimaforschung drin hat, sondern die Klimaforschung als solche, die steht
absolut
auch auf der Liste.
Absolut. Also es geht so weit, dass man eben das Gesamtbudget von der Administrationsbehörde, wo zuständig ist für Satellitenbeobachtungen, für Wettervorhersagen, für Klimamodellentwicklung, um 27% streicht. Das Earth System Division von der NASA um 50% will kürzen. Das sind Zahlen, die umgeboten werden. Ob es dann umgesetzt wird, ist eine andere Frage. Das war ja schon immer eine andere Frage bei der Trump-Administration. Einmal heisst es, es gibt Zölle, dann gibt es wieder keine Zölle, dann gibt es die Zahl, dann gibt es die nächste Zahl. Es ist eine totale unsichere Periode, aber ich denke, es wäre naiv, wenn man davon ausging, ja, am Schluss passiert dann sowieso nichts oder am Schluss wird es nicht so heiß gegessen, wie es gekocht worden ist. Das wäre, glaube ich, naiv.
Jetzt eben, ihr habt gesagt, ihr macht hier seit 30 Jahren Grundlagenforschung. Viele Sachen sind klar. Warum ist denn das so wichtig, dass man da noch so viel Geld drin investiert?
Also wir sind heute natürlich in der Klimaforschung an einem völlig anderen Punkt als noch vor 30 Jahren. Wir können heute bereits sehr genau abschätzen, was gewisse Szenarien vom Klimawandel in den nächsten 20, 30, 40 Jahren würde bedeuten für das regionale Klima. Das ist einmal das eine. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, dass wir heute in der Lage sind, mit dem besten Modell auch abzuschätzen, was das für die Extremereignisse heisst. Also zum Beispiel die Statistik von Überflutungen in einer Region oder die Statistik von extreme Hitzewellen in einer anderen Region. Das sind natürlich grundlegende Informationen, die eine Planungsbehörde muss haben, wenn sie in Verantwortung gegenüber der Bevölkerung Infrastruktur, Notfallplan will organisieren. Diese Information ist wichtig. Ebenso wichtig und vielleicht sogar noch wichtiger ist die Kurzzeitinformation. Also, dass man weiss, woher ein Tornado kommt, wo der Landfall ist, welche Regionen betroffen werden. Und das sind Daten, die genau diese Behörde zur Verfügung stellt, in grosser Präzision und Zuverlässigkeit, die jetzt gespart werden soll.
Ihr hört das Tagesgespräch mit Thomas Stocker. Der emeritierte Professor für Klima- und Umweltphysik gilt als einer der renommiertesten Klimaforscher der Welt. Jetzt haben wir ja schon ein paar Beispiele, oder habt ihr schon ein paar Beispiele angesprochen. Schauen wir doch das noch im Detail mal an. Also wo das eigentlich bremst wird, das Offensichtlichste ist, die Verweise auf den Klimawandel und die Erderwärmung sind von der Regierungswebseite verschwunden.
Das ist leider so. Es ist ein unglaublicher Vorgang, wenn man sich vor Augen führt, dass die Daten, die bereits gespeichert und öffentlich zugänglich sind, auch schon gezahlt worden sind von den Steuerzahlerinnen und dem Steuerzahler. Dass jetzt also Informationen, die da gewesen sind, plötzlich vorenthalten werden. Also, ich weiss nicht, ob das Bestand hat vor einem normalen Gericht, sagen wir jetzt einmal. Das ist das eine.
Und also auch für euch als Forschende?
Genau, also wenn man jetzt zurückgehen will und irgendeine Statistik will machen, wenn man sich zum Beispiel überlegt, ja, wie sieht es jetzt aus mit Hitzewellen, wie ist das gewesen vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, wo man die Temperaturdaten in dieser regionalen Auflösung schon gehabt hat, dann wird es schwieriger. Wir wissen aber auch, dass es Organisationen gibt, die diese Daten bereits gesichert haben. Und ich hoffe, dass das auch eine vollständige Datenbasis ist, die man da hat können retten.
Zum zweiten Mal ist die USA unter dem Präsident Donald Trump aus dem Pariser Klimaabkommen austreten. Das Magazin Nature hat dazu geschrieben, das sei ein schwerer Schlag für die Bekämpfung des Klimawandels.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Schlag. Sie sind noch nicht draussen, weil es gibt eine einjährige Kündigungsfrist, aber es ist absehbar, dass die Administration auch in einem Jahr noch oder in einem halben Jahr noch an der Macht sein wird und somit die USA wird austreten. Aber man muss sagen, es gibt zwei Seiten. Das eine ist, dass die USA jetzt keine verlässliche Politik mehr hat bezüglich Massnahmen, um den Klimawandel zu bremsen. Das heisst, es gibt auch eine Verunsicherung bei den Investoren und in der Wirtschaft. Und das schadet letztendlich einem wirtschaftlichen Fortkommen und der Wettbewerbsfähigkeit der USA selber in dem Thema, wo ganz klar ein Wachstumsthema ist, wo ich denke, andere Länder wie China oder dann Europa eben wird in die Lücken hineinspringen. Also sie schneidet sich dort quasi ins eigene Fleisch, wenn sie sich abkoppelt und eigentlich zurückgehen in eine Technologie, die über 150 Jahre alt ist, nämlich Drill Baby Drill, das heisst, auf fossile Brennstoffe setzen und dort weiter im Wesentlichen die Projekte durchführen. Das ist das eine. Und das andere ist dann natürlich, dass die USA gerade die internationalen Klimabemühungen, die dann eben zum Beispiel Eingang finden in den Vereinten Nationen und den Klimabericht dort, dass sie über Jahrzehnte die Hauptgeldgeber gewesen sind. Und wenn das jetzt wegbricht, und das ist absehbar, dass das wegbricht, dann ist es dort wirklich auch schwierig, Qualität und die Aussagekraft von diesen Bericht aufrechtzuerhalten. Dort werden andere Nationen hoffentlich einspringen. Aber es ist zum Beispiel jetzt schon unmöglich, dass man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von den USA, die angestellt sind in einer Behörde, also in einem Forschungsinstitut und nicht an einer Universität, an einer privaten Universität, gar nicht mehr dürfen mitmachen dort. Die haben also ein Verbot bekommen. Die dürfen auch nicht an die Meetings gehen, wo man den Klimawandel bespricht, wo man die neuesten Resultate beurteilt. Und dort werden viele Forschende werden dort abgeschnitten von dieser direkten Information.
Und ihr habt vorhin China angesprochen, wo eben bei den Technologien die Lücken könnte füllen. Könntet ihr euch auch vorstellen, dass China dort auch in eine Lücke springt?
Also China ist natürlich von der Stunde 1 weg ist sie dabei gewesen, und zwar in führender Position im Weltklimarat. Das ist auch der Grund, warum Klimaforschung in China also einen wahnsinnigen Entwicklungsschub durchgemacht hat in den letzten 30 Jahren. Dort sind konsequent Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingebunden worden, haben können mitmachen, haben ihre Beiträge geleistet. Und heute ist Klimaforschung in China absolut ein reifen und aktiver Forschungszweig, der enorm viel Resultat produziert, gute Resultate produziert. Es kann durchaus sein, dass dort dann auch China verstärkt auch eine Präsenz zeigt mit ihren Forschenden, die dann Rollen übernehmen. Die Rolle haben sie übernommen auf der sogenannten Autorenebene, aber Führungsrollen bisher sind vereinzelt gewesen. Und es hat natürlich immer eine gewisse Dominanz gegeben von Europa und von den USA bisher. Einfach aufgrund von der Tatsache, dass die beiden Regionen halt auch die meisten Forschungsresultate publiziert haben in den letzten 20 Jahren. Aber in den letzten 5 Jahren hat das nicht gekippt, aber China ist dort, hat dort aufgeholt und aufgeschlossen.
Ein anderes Thema habt ihr schon angesprochen, die Wetterdaten oder auch Daten zu den Ozeanen, die Behörde NOAA. Dort sind, glaube ich, was ich gelesen habe, 10% der Modellierer vom Klimamodellzentrum, die sind entlassen worden bereits. Das sind ja auch Daten, die nicht nur Klimaforschung nutzen. Also auch die Wetterbehörden, das brauchen alle. Also wie wird das in den USA aufgefasst?
Ja, das sind Daten, die auch Grundlagendaten sind für zum Beispiel Versicherungsfirmen. Das ist ein wichtiger ökonomischer Zweig, vor allem wenn es so Notsituationen gibt. Sie müssen ihre Modelle anpassen auf den Klimawandel, der kommt. Und wenn die Information dort wegbricht, dann schneidet man quasi ein Bein ab an einem wichtigen ökonomischen Zweig im eigenen Land. Also das ist das eine. Das andere ist, dass es tatsächlich auch um Sicherheitsfragen geht. Wenn wir an Extremereignisse denken, wie Hurricanes oder so, wo grosse Schäden anrichten können, wenn man dort die Warnsysteme vernachlässigen, dann hat das direkt bis zu tödlichen Folgen der eigenen Bevölkerung gegenüber. Und ich denke, das ist noch nicht genügend kommuniziert in dem Land, dass es dort eine Sicherheitslücke kann entstehen, wenn man dort eben mit dem Sparhammer dahinter geht.
Und was heisst das für Schweizer Universitäten, für eure Forschung? Kann die Schweiz da davon auch profitieren, wenn jetzt Leute aus den USA hier kommen forschen? Oder kann die Schweiz auch unterstützen?
Also die Frage ist, profitiert überhaupt jemand, wenn ein System wie die Wissenschaft, wo steht und fällt mit der Wissenschaftsfreiheit, mit der Kontrolle, der Qualitätskontrolle von den Peers, wie man die nennt, also von den eigenen Kolleginnen und Kollegen sichergestellt wird, wenn das System infrage gestellt wird, verlieren alle. Das ist einmal grundsätzlich zu sagen. Ob jetzt die Schweiz die eine oder andere Person vielleicht kann anstellen kann, ich will das nicht als Profitieren bezeichnen. Ich würde es auch als sehr unwahrscheinlich bezeichnen, weil wir wissen alle, und das darf man da nochmal sagen, ganz deutlich, auch wir sind unter Druck in der Schweiz. Wir wissen, dass die Sparbemühungen vom Bund auch Bildung und Forschung auch von diesen 10% Reduktion betroffen sind.
Aber das letzte Wort ist dort auch noch nicht geredet.
Zum Glück.
Thomas Stocker, wenn ihr jetzt nochmal auf die Entwicklung schaut, ihr macht ja viele Prognosen, ihr macht Modelle. Hättet ihr euch so ein Modell können vorstellen, wie das weitergeht oder wie das jetzt der Stand ist vor Klimaforschung?
Wir brauchen ja Naturgesetze, um in die Zukunft zu schauen. Das ist weder eine Kristallkugel, noch ein Würfel, noch irgendeine Tarotkarte, die wir auf den Tisch legen, sondern das ist Physik, die wir brauchen, um in die Zukunft zu schauen. Das ist sehr zuverlässig. Wenn wir unsere Prognosen anschauen, auf weltweiter Ebene, die vor 30 Jahren gemacht worden sind, dann sind wir dort eigentlich spot on. Das ist hochqualitativ, präzise gewesen. Jetzt frage, wie hat es zu dem kommen können, dass plötzlich die Wissenschaft als Ganzes in Frage gestellt wird? Ich glaube, wenn man die erste Amtszeit von Trump genau angeschaut hat, man hat immer eigentlich an die sogenannten Checks and Balances, die in den USA hochgehalten worden sind, geglaubt. Man hat denen vertraut. Man hat an eine Verfassung vertraut, dass es eben eine Machtbeschränkung gibt, dass es eine Teilung der Macht gibt in einem demokratischen Staat. Und die Annahmen, die für uns eigentlich aus der Schweizer Perspektive selbstverständlich sind, die Garant sind für eine erfolgreiche Gesellschaft, die sind in Frage gestellt jetzt.
Thomas Stocker, merci vielmals, seid ihr da für das Gespräch ins Studio Bern gekommen.
Danke vielmals, Frau Arn.
Der Klimaforscher Thomas Stocker war Gast von Caroline Arnim.
Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.